Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu einer Fazitausgabe, in der es um zeitgenössische Kunst, um zeitgenössische Musik und zeitgenössischen Umgang mit TikTok geht. Letzteres beherrscht die AfD im Vergleich zu anderen Parteien ja ziemlich gut und wir schauen uns an, wie sie das macht. Außerdem hat 2 Wochen nach dem Ende des Theatertreffens in Berlin das Theatertreffen der Jugend begonnen. Dazu mehr ganz am Ende dieser Fazitausgabe. Dass die AfD in den sozialen Medien sehr aktiv ist und dort hohe Reichweiten erzielt, das ist kein Geheimnis. Wie sie dabei vorgeht, im Speziellen wie rechtsextreme Inhalte auf TikTok verbreitet werden, das wurde nun für eine Studie der Bildungsstätte Anne Frank analysiert. Kurz vor der Europawahl wird deutlich, um Europa geht es selten, meistens um Migration. Und die AfD, die ist so stark, weil andere Parteien im Bundestag das Medium TikTok nicht annähernd so nutzen. Näheres zur Studie kann Deborah Schnabel erklären, Co-Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank, zu deren Schwerpunkten die Vermittlung digitaler Bildungsinhalte zählt. Hallo und guten Abend, Frau Schnabel.
Einen schönen guten Abend.
Hat der Erfolg der AfD auf TikTok vor allem mit der Quantität der Postings zu tun? Ist diese Partei einfach sehr präsent?
Ja, also ganz sicherlich liegt es auch an der Quantität. Wir müssen uns schon beides anschauen. Wir müssen uns auch die Inhalte anschauen und auch die Ästhetik und die Darbietungsform der Inhalte. Aber wir können festhalten, dass die AfD und andere rechtsextreme Akteure einfach unheimlich aktiv sind. Auch ein sehr ausgeklügeltes System, sie nennen es Guerilla, entwickelt haben, wo sie auch die AfD-Anhänger auf TikTok immer weiter pushen. Das heißt, nicht nur selber wird gepostet, sondern auch andere posten über AfD-PolitikerInnen und andere rechte Akteure. Und da die Plattform nun mal auch über die Quantität funktioniert, gehört es auch zum Erfolgskonzept dazu.
Und Sie haben die Ästhetik angesprochen. Wie sehen diese Postings aus?
Ja, also man kann sagen, rechtsextreme Akteure und auch die AfD bedienen eigentlich die gesamte Palette der Möglichkeiten, die es auf TikTok gibt. Also dazu gehören natürlich auch klassische Frontalansprachen, muss man sagen, wo die PolitikerInnen einfach über ihre Politik, über ihre Ansichten sprechen. Aber trotzdem, selbst da muss man sagen, sie bedienen wichtige Inhalte, wichtige Themen, die junge Menschen heute auch berühren. Sie machen sich aber auch, ja, sie sprechen einfach Themen an, die wir jetzt zum Beispiel auch aus der Jugendstudie kennen. Da zählt das Thema Inflation dazu, da zählt das Thema Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten dazu und verbreiten eben dazu ihre holzschnittartigen, einfachen Lösungen. Und dazu gehört sehr oft das Migrationsnarrativ, das für alles Übel sozusagen auch als Grund und gleichzeitig auch als Lösung dargeboten wird. Zu der Ästhetik kann man aber auch sagen, sie nutzen zum Beispiel auch Memes, sie hinterlegen Inhalte mit Musik, sie nutzen die Darbietungsform des Lip-Syncings, also dass sie die Lippen bewegen zu anderen Videoinhalten und sie nutzen auch Videobearbeitungssoftware, womit man heute in wenigen Klicks und mit wenig Zeit sehr ansprechende Videos gestalten kann.
Alice Weidel zählt zu denjenigen AfD-PolitikerInnen, die erfolgreich sind. Wie wird sie oder wie präsentiert sie sich zum Beispiel?
Ja, also sie zählt zu den Top 5 und sie hat wirklich eine richtige Fangemeinde auf TikTok. Sie präsentiert sich auf TikTok sehr charismatisch, sehr nahbar. Und man darf bei ihr wirklich nicht vergessen, dass sie auf TikTok eine unfassbare Fangemeinde zu haben scheint. Also es gibt Videos, die tatsächliche Liebeserklärungen an Alice Weidel präsentieren und sie auch immer wieder in den Diskurs auf TikTok einbringen. Also Videos, Videoschnipsel von ihr aus Reden immer wieder neu zusammensetzen und vielfach hochladen. So bekommt sie eine unglaubliche Präsenz.
Mhm. Wo wir vor wenigen Tagen erst über diese Sylt-Ereignisse gesprochen haben. Würden Sie sagen, dass das, was Sie in der TikTok-Studie herausgefunden haben, auch zeigt, dass rechtes Gedankengut gesellschaftsfähig ist, auch in der Mitte der Gesellschaft?
Ja, also das, was wir jetzt durch dieses eine Video gesehen haben, das jetzt wirklich hohe Aufmerksamkeit bekommen hat, beobachten wir schon seit einer ganzen Weile, auch in den sozialen Medien, auch auf TikTok. Es gab auch vorher schon Videos, die das gleiche Lied benutzt haben und die das gleiche rassistische, menschenverachtende Narrativ. Auch andere AfD-AnhängerInnen, wie zum Beispiel Lea Schulz, haben dazu schon Videos gepostet. Und man muss fast sagen, zum Glück hat das mal so richtig viel Aufmerksamkeit erlangt. Mhm.
Was heißt das denn jetzt für die Parteien der Mitte? Können die sich da vielleicht von der AfD was abgucken, von den Machern, die da die Social-Media-Inhalte produzieren? Oder auch anders gefragt, ist es nicht auch ein bisschen fahrlässig, da überhaupt keine Gegenposition einzunehmen und sich da mehr präsent zu zeigen?
Also es ist definitiv fahrlässig, weil das Feld wird im Moment demokratiefeindlichen Akteuren überlassen. Und wenn wir festhalten, dass TikTok das Leit- und Massenmedium der jungen Generation ist, wo maßgeblich Meinungsbildung stattfindet, dann kann es eigentlich nicht sein, dass andere demokratische Parteien dort nicht kommunizieren. Wir brauchen da einfach ein Umdenken in der politischen Kommunikation. Da müssen Hemmschwellen fallen, es muss mehr ausprobiert werden. Und vor allem, finde ich, müssen die anderen politischen Parteien die Orte von jungen Menschen auch wirklich ernst nehmen und auch wirklich schauen, wie bringen sie ihre Antworten, ihre Inhalte in einer Art und Weise an junge Menschen, dass sie sie auch verstehen. Jede Partei und wir alle auch als Zivilgesellschaft haben Themen anzubieten. Nochmal die Referenz zu den Sorgen und Themen, die junge Menschen heute bewegen. Dazu gehören große Themen, aber es ist auch nicht immer erforderlich, dass die Lösungen komplex erklärt werden auf TikTok. TikTok kann auch bedeuten, dass junge Menschen verstehen, dass andere demokratische Parteien ihre Sorgen hören, dass sie sie auf dem Schirm haben, dass sie sie wahrnehmen und Angebote dazu machen. Und TikTok kann da auch als Türöffner gelten, um dann auf andere Plattformen, in andere Formate zu leiten, wo dann auch intensiver in einen Austausch gegangen werden muss.
Jetzt dürfen ja nächste Woche bei der Europawahl erstmals Menschen ab 16 Jahren wählen. Wird das Folgen haben?
Also wie es letztlich ausgehen wird, wissen wir nach der Wahl. Es ist ja auch einiges passiert in den letzten Monaten und Gott sei Dank ist ja auch ans Licht gekommen, was die AfD auch für sehr, ja, menschenverachtende, rassistische Narrative in ihren Reihen sozusagen auch lebt. Gleichzeitig sehen wir schon, dass bestimmte junge Menschen auch klar sagen, mir ist es egal, dass die AfD menschenfeindliche Inhalte propagiert. Ich möchte einfach eine Alternative zu dem haben, was es bislang gibt. Und dem müssen wir uns stellen. Also natürlich ist in einer Zeit, wo wir in Aufmerksamkeitsökonomie leben, wo jede Information zählt und wir auch um Reichweite ringen müssen, die Reichweite, die die AfD bekommt auf TikTok, sicherlich förderlich für sie. Und deswegen sollten umso mehr, weil das wird nicht die letzte Wahl gewesen sein, 2024, die anderen Parteien nachziehen.
Deborah Schnabel, Co-Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank, über eine neue Studie zu TikTok und der Aktivität von Rechtsextremen. Vielen Dank, Frau Schnabel, für das Gespräch.
Danke auch.
Kleine Zwischenbilanz der Münchner Biennale für Neues Musiktheater. Also umgangssprachlich könnte man da wohl von zeitgenössischer Oper sprechen. Werke, die noch nie jemand gehört hat. Teilweise studieren die Künstler und Künstlerinnen noch. In diesem Jahr zum letzten Mal unter der Leitung von Daniel Ott und Manos Tsangaris, die dann weiterziehen. Alles ist in Veränderung, steter Wandel. On the way haben die beiden vielleicht ja auch deshalb diese Ausgabe genannt. Das Fluide zeigt sich dann auch in vielen offenen Formaten, Aufführungen an ungewöhnlichen Orten, flexiblem Kommen und Gehen, ja. Und das ist doch ein klarer Fall für unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Wie geht's? Wie steht's, Herr Fuchs? Sie kommen gerade aus dem Fat Cat und irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass es Sie zu Veranstaltungen zieht, die irgendwas mit Tieren zu tun haben.
Ja, aber ich kann ja nichts dafür. Also ich weiß das immer vorher nicht. In dem Fall wusste ich gar nicht, was mir passierte. Wie geht's, wie steht's? Ist wirklich der Titel eines Happening? Nein, ich habe kein Problem mit der Sprache. Ein Happening, also eine Fröhlichkeitsveranstaltung in drei Teilen von Andreas, Eduardo Frank und Patrick Frank. Fat Cat ist Teil des ehemals genutzten Gasteigs der Philharmonie, wo ja die großen Konzerte stattfanden. Das wird umgebaut, diese Spielstätte, und die Orte, die eben noch begehbar sind oder bespielbar sind, vor allen Dingen das Foyer, nennt man eben Fat Cat, und das passt auch, die fette Katze, weil wir anderen Tieren begegnet sind heute, unter anderem einem großen Bären, über den gesagt wurde, wir sollten ihn doch bitte, wenn wir ihn treffen, unbedingt streicheln. Und einem Wurm. Und es gab an diesem Nachmittagabend so verschiedenste kleine Aktionen. Es wurde hier gesungen, dort gesungen. Es gab einen Workshop, wie man Wurm wird. Man wurde zum Wurmen eingeladen.
Wie man Wurm
eingeladen.
Wird, ja? Genau. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Sollte sich also auf dem Boden dann, ja, wurmmäßig irgendwie bewegen. Ich sage mal ganz vorsichtig, ja, das kann man machen, muss man aber nicht, weil es ist eine Koproduktion mit dem Theater Basel, also da ist schon viel Geld auch drin und viel Aufwand. Und mein Problem, und das steht ein bisschen paradigmatisch für einige dieser offenen Formen, die eben an diesen Orten immer stattfanden, auch in den letzten Jahren, die eben ein breites Publikum ansprechen sollen, auch aus München kommt, ist, dass man dann doch irgendwo in der Ecke steht und eigentlich wenig passiert oder man dann dahin läuft, wo gerade Geräusche oder Musik sind. Mir fehlt es einfach an Struktur, an Qualität. Aber gut, ich habe immerhin gratis Espresso bekommen und wurde angeplappert von Wesen, die aussahen wie ein Würfel. Und wie gesagt, man kann das alles machen, man muss es aber nicht, was zumindest den heutigen Nachmittag und Abend betrifft.
Mensch, Tier, Umwelt, Klimawandel, die Themen sind offenbar auch nicht aus der zeitgenössischen Musik wegzudenken. Da gab es ja auch ein Stück, Jörn Florian Fuchs, das sich mit Wasser beschäftigt. Shall I Build a Dam von Kai Kobayashi. Wie klang denn das?
Da lernen wir zunächst jetzt ein neues Wort, nämlich den Hydrofeminismus. Das Ganze ist geschrieben aus einer hydrofeministischen Perspektive. Also da ist das Wasser drin, aber natürlich auch eben das Weibliche. Und ganz wichtig zu erwähnen ist eine non-binäre Person noch, Simone Ortoloni. Die hat es inszeniert und choreografiert. Wir kommen in einen Raum mit lauter Röhren. Aus den Röhren tropft es. Da gibt es auch mal Nebel und viel wird mit Licht gearbeitet. Und man muss sich dann darauf einlassen, dass einem keine Geschichte erzählt wird, sondern dass es ein situatives Musiktheater ist, wo wir so einzelne Momente und Zustände eigentlich vermittelt bekommen. Wenn man sich darauf einlässt, muss ich sagen, hat das schon eine Qualität. Es gibt auch skurrile Momente, es gibt Eisblöcke, die auf der Bühne bearbeitet werden und die am Ende dann ein bisschen angeschmolzen sind und sie werden dann zerstört. Es wird davon Eis genommen für Cocktails, die man dann bekommen kann, so man das denn möchte.
Also sehr viel Experimentelles bei dieser Biennale zu hören und viele neue Wörter, die man lernen kann. Lucia Ronchetti ist da ja so etwas wie eine alte Häsin, könnte man vielleicht sagen. Von ihr war Searching for Zenobia zu sehen und da hören wir mal in einen Ausschnitt rein.
Ja, Ronchetti, sie hat auch gerade für Schwetzingen ein Stück geschrieben. Sie arbeitet wie in Schwetzingen auch hier mit so einer Mischung aus Gesang und sehr viel Text, sehr viel Sprache. Es gibt 6 Vokalistinnen vom Damenchor aus Braunschweig, die koproduzieren das und ein Streichensemble und Percussion. Und da kommen vor allen Dingen so die arabischen Klänge, das arabische Klangkolorit kommt damit rein. Das Libretto stammt von Muhammad al-Attar und es ist eine Verbindung der historischen Figur der Zenobia. Das war eine Herrscherin über Syrien. Syrien, die auf der Bühne auch auftaucht. Und das wird aber zusammengeschaltet mit einer Migrationsgeschichte von heute. Ein sehr politisches Stück, das ich szenisch nicht so ganz überzeugend fand, aber das in der Form und im Anspruch eben auch auf diese Geschichte zu blicken, in die weite Geschichte zurück und dann das an die Gegenwart zu koppeln, schon sehr, sehr interessant fand. Gesungen auch fantastisch von Milda Turbelüt und Mais Harp. Die beiden teilen sich eben diese zwei Rollen, sozusagen die Herrscherin von früher und ja, die Dame von heute.
Jörn-Florian Fuchs, zum Schluss vielleicht noch eine kurze Bilanz zum Schaffen der beiden biennale Leiter, die jetzt gehen, Daniel Ott und Manus Tsangaris. Wie fällt die aus?
Ja, das haben sie beide auch oder sagen sie in Gesprächen auch immer wieder, dass sie gar nicht in Anspruch haben, dass da alles gelungen ist. Es waren ein paar Volltreffer über die letzten 10 Jahre. Es waren einige Sachen, die ich wirklich sehr missglückt fand. Mein Haupteinwand ist eigentlich, dass man bei so Produktionen wie geht's, wie steht's heute, doch ein bisschen mehr eine Kuratorentätigkeit bräuchte oder ein bisschen mehr eingreifen müsste, um eben doch die theatralen Situationen einfach klarer und handfester zu machen. Das wäre mein Haupteinwand, dass es da so einige Projekte gab, die in diese Richtung gingen, wo man auch so ja etwas ins Laienhafte fast schon geht. Aber es bleiben etliche starke Stücke und starke Handschriften, wie jetzt zum Beispiel auch in diesem Jahr allein schon Lucia Ronchetti. Und ein bisschen was haben wir ja auch noch vor uns.
Die Münchner Biennale für zeitgenössisches Musiktheater geht noch bis zum 10. Juni. Jörn-Florian Fuchs ist für Fazit dort. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Als der Preis der Nationalgalerie im Jahr 2000 eingeführt wurde, hatte er noch den Zusatzpreis für junge Kunst und war mit 100.000 D-Mark notiert. Es gab eine Shortlist und dann einen Sieger und für das Geld wurde eines seiner Werke angekauft. Aber seit 2000 sind ja ein paar Jahre vergangen und jetzt hat sich das Prozedere noch mal ein bisschen geändert. In diesem Jahr erhalten alle 4 Künstler, die auf der Shortlist standen, den Preis. Am Wochenende eröffnet die Ausstellung im Hamburger Bahnhof und die Werke werden für die Sammlung erworben. Für Fazit berichtet Simone Rieber.
Look forwards, look forwards, look forwards. Look forwards, look forwards, look forwards.
7 Lautsprecher stehen auf schlanken Stativen im silbrig ausgelegten Raum. Zu hören ist die Stimme der Künstlerin Hanne Lippert. Ich bin Minimalistin, sagt sie von sich selbst. Nur mit ihrer Stimme will sie das Gewebe jeder einzelnen Silbe erkunden. Im Fluss der Wiederholungen verändern sich die Wörter. Look forward, schau nach vorne, wird auf diese Weise zu look for words, suche nach Worten.
I think it's about the different emotional value you give to it and also repetition.
Es geht um die unterschiedliche Bedeutung, die man den Wörtern verleiht und um ihre Wiederholung. Auch wenn man ein Wort wiederholt, wird es niemals gleich klingen. Selbst wenn man versucht, es völlig gleich auszusprechen, es klingt immer anders. Ich nehme die Wörter in Dauerschleife auf, sodass die Hörer sich darin verlieren können und sich fragen, was sie da wirklich hören.
Der Preis der Nationalgalerie wird in diesem Jahr zum 12. Mal verliehen. Im ersten Jahr sollen noch die Türen geknallt haben, so hitzig verlief die Diskussion um den Gewinner. Oft genug aber hat der Preis den Künstlerinnen und Künstlern auch zu internationaler Sichtbarkeit verholfen. Dennoch entschieden sich Till Fellrath und Sam Bardawell, die Leiter des Hamburger Bahnhofs, nicht mehr eine einzige Arbeit auszuzeichnen, sondern alle 4 Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung.
Wir reden die ganze Zeit darüber, Hierarchien flacher zu gestalten und mit Gleichheit, Inklusion und Diversität zu arbeiten. Und gleichzeitig schaffen wir eine Situation, in der manche Künstlerinnen und Künstler sich weniger wichtig fühlen, weil einer oder eine besser ist.
Sagt Sam Bardawell. Schön für das Museum, aber natürlich auch für die Preisgekrönten. Alle 4 Werke werden für die Sammlung angekauft.
Wer den Preis gewinnt, das ist immer eine sehr subjektive Entscheidung. Politik spielt eine Rolle. Was wird von dem Museum erwartet? Welche Signale müssen wir an die Öffentlichkeit aussenden? Deshalb haben wir uns entschieden, einen Moment zu schaffen, in dem verschiedene Positionen gleichermaßen anerkannt und gefeiert werden.
Der walisische Künstler James Richards arbeitet ohnehin immer mit anderen zusammen. In diesem Fall mit seiner georgischen Kollegin Tolja Astakishvili.
I don't need to see my name in lights or I don't need to see a photo of myself holding a medal. You know, that's not why I do this.
Ich muss meinen Namen nicht im Scheinwerferlicht sehen oder mich selbst, wie ich eine Medaille hochhalte. Dafür mache ich das nicht, sagt James Richards.
I really work for my own pleasure and the community.
Ich arbeite zu meinem eigenen Vergnügen und für meine Community. Ich habe schon an einigen Preisverleihungen teilgenommen. Sie kommen und gehen. Das Wichtigste ist die Arbeit im Atelier und der Spaß an der Arbeit. Das Vergnügen, etwas Neues zu entdecken.
Richards komponiert aus vorhandenen Bildern neue Geschichten. In einem Schwarz-Weiß-Foto öffnet ein Mann den Mund, wie zum Schrei. Daneben hängt das Porträt eines jungen Mädchens. Durch die Nachbarschaft entsteht im Kopf der Betrachterin eine Geschichte, die am Ende nichts mehr mit den Bildern zu tun hat. Zwischen Bedrohung und Faszination balanciert auch das ausschweifende und zugleich klaustrophobische Werk der chinesischen Komponistin Pan Daijing. Am ungewöhnlichsten aber ist der Raum von Dan Li. Halb barocke Kapelle, halb indigenes Heiligtum. Im Dämmer verwelken Blumen, es riecht nach Verfall. In der Mitte kreuzen sich die Rümpfe von vier Kanus, auf deren Rinde wachsen Flechten. Werden und Verwesen halten die Schwebe. Zur Pressekonferenz kam Dan Li mit Maske und Basecap, wollte nicht gefragt und nicht fotografiert werden. Sie halten sich zurück, die Künstlerinnen und Künstler dieser Ausstellung. Ihre vier Werke spielen ineinander, begegnen sich in der Mischung der Medien. Aber man vermisst doch den Wettbewerb und die Abgrenzung. Vorbei auch die Chance zur öffentlichen Diskussion um die Preisverleihung. Wie schade.
Meint Simone Reber, bis zum 5. Januar ist die Ausstellung zum Preis der Nationalgalerie zu sehen. Und zwar im Hamburger Bahnhof in Berlin. Und an diesem Wochenende ist Tag der offenen Tür.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
Vor dem Angriff Russlands galt das Atlas-Festival in Kiew als größtes Musikfestival der Ukraine. 600.000 Besucherinnen und Besucher kamen beispielsweise 2021, um internationale Stars zu sehen, wie The Chemical Brothers, Placebo oder Liam Gallagher. Nun kehrt das Festival zurück. Vom 12. bis 17. Juli treten mehr als 70 ukrainische Bands auf. Auch Musikschaffende aus dem Ausland werden kommen. Welche ist aber noch nicht bekannt. Rund 15% der Einnahmen sollen an die ukrainische Armee gehen. In Kiew selbst kommt die Rückkehr gut an, beobachtet Andrea Bär.
Denn es ist immer auch ein Stück Normalität in diesem russischen Angriffskrieg, in dem Musik, Theater, auch Satire eine große Rolle spielen und in dem auch eben immer, was gerade passiert, verarbeitet wird. In Theaterstücken, in Gedichten, in Romanen und eben in Liedern. Beim Atlas-Festival soll es auch ein Stand-up-Programm geben zum Beispiel. 6000 Menschen mit Behinderung dürfen übrigens kostenlos rein. Und hier muss man immer auch im Hinterkopf haben, dass es in der Ukraine durch die Verletzungen an der Front viele junge Menschen gibt, die das betrifft.
Im schottischen Edinburgh droht der Verlust eines wichtigen Veranstaltungsortes, der Summer Hall. Die frühere Schule für Tiermedizin ist unter anderem Spielort für eines der größten Kulturfestivals der Welt, des Fringe Festivals. Außerdem bietet die Summer Hall Platz für Galerien, Theater und ein Kino. Nun steht das Gelände mit rund 13.000 Quadratmetern zum Verkauf. Der finanzielle Träger, die Familie McDowell, ist frustriert über die ständigen Verluste. Kulturschaffende aus Edinburgh betonen die Bedeutung der Summer Hall für die Stadt und starteten eine Petition gegen den Verkauf. Sie wurde mittlerweile von mehr als 13.000 Menschen unterzeichnet. Während Deutschland über rassistische Gesänge zu Partysongs diskutiert, wehrt sich in Frankreich ein Musiker gegen die Vereinnahmung durch die Partei Rassemblement National. Das Lied 1987 des Chansonsängers Calogero war am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung des RN-Spitzenkandidaten für die Europawahl Bardella gespielt worden, vor 5000 Menschen. Nun zeigte sich Calogero in den sozialen Medien empört. Er habe niemals die Erlaubnis dazu gegeben und hätte das auch niemals getan. Eine Vereinnahmung, durch welche Partei auch immer, lehne er ab. Calogero überlegt demnach mit seinen Anwälten, wie er gerichtlich dagegen vorgehen kann. Der Sänger sprach von einer schweren Verletzung seiner moralischen Rechte. Das neue Filmfördergesetz ist bereits im Kabinett beschlossen und soll Anfang 2025 in Kraft treten. Dennoch gibt es weiter Vorbehalte, vor allem unter Machern von Kinderfilmen. Denn der Entwurf sieht keine spezifische Kinderfilmförderung mehr vor. Der Förderverein Deutscher Kinderfilm bot deshalb seine Expertise an, um mögliche Änderungen einzubringen. Der Kinderfilmregisseur Stefan Westerwelle äußerte hier im Deutschlandfunk Kultur gar die Hoffnung, dass alles so bleibt, wie es ist.
Oder es bleiben zumindest kleine Inseln da, wie der besondere Kinderfilm zum Beispiel, der sich ja zum Ziel setzt, Stoffe, Kinderstoffe zu fördern, die nicht auf Literaturvorgaben basieren, sondern der das Autorenhafte tatsächlich noch fördert. Wenn das erhalten bliebe, wäre es zumindest ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Ansonsten nähern wir uns, glaube ich, dann immer mehr zu amerikanischen Vorbildern an. Und ich glaube, die Themenvielfalt wird geringer, weil wir plötzlich tatsächlich mehr auch an der Kinokasse gemessen werden.
Der Regisseur Stefan Westerwelle, der mit Kanavoni Wahrsein den Preis der deutschen Filmkritik für den besten Kinderfilm gewonnen hat.
Am 6. Juni 1944 begann der Angriff der Alliierten im Westen gegen Nazi-Deutschland. Damit jährt sich der D-Day zum 80. Mal, die Landung in der Normandie. In Frankreich wird das entsprechend groß gefeiert in diesem Jahr. Einige Zeitzeugen leben noch, aber es werden eben immer weniger. Die allgemeine Feierlaune hat nun eine 99-jährige Französin getrübt, deren Mutter damals von zwei US-Soldaten mehrfach vergewaltigt wurde. Viele Französinnen, denen Ähnliches passierte, haben wohl jahrzehntelang geschwiegen und historisch aufgearbeitet, ist dieser Teil der Geschichte ebenfalls wenig. Vergewaltigungen nach dem D-Day, auch nach 80 Jahren, anscheinend noch ein Tabuthema, über das ich mit Ulrich Pfeil gesprochen habe, in Frankreich lehrender und lebender Historiker. Guten Abend, Herr Pfeil.
Guten Abend.
Wie bekannt ist das Thema Vergewaltigungen durch GIs in der französischen Öffentlichkeit, dass jetzt von so einem Brechen des Schweigens gesprochen wird?
Also das halte ich für dieses Jahr, jetzt für diese Feierlichkeiten, so 80 Jahre Landung in der Normandie, für übertrieben, dass man heute immer noch vor einem Tabu spricht. Wenn man sich die Forschung anguckt, dann sieht man, dass ein erstes Buch von Robert Lilly schon 2008 auch in französischer Sprache erschienen ist. Auch eine US-amerikanische Historikerin Mary Lou Roberts hat 2014 auch ein Buch schon darüber geschrieben. Und wir konnten auch schon 2014, also zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in Normandie, feststellen, dass es da Presseartikel gab, dass es da Zeitzeugenberichte gab, dass es auch schon Dokumentarfilme gab. Also das Thema ist kein Tabu mehr. Es ist seit 15 Jahren in der Diskussion.
Also zwei Bücher sind ja auch nicht viel, ne?
Zwei Bücher sind nicht viel. Man könnte jetzt noch wissenschaftliche Artikel nennen. Aber man kann das ja auch vergleichen mit den Kindern sozusagen, die aus den Beziehungen zwischen französischen Frauen und deutschen Soldaten in der Besatzungszeit entstanden sind. Auch da ist erst in den 80er Jahren, dann ist es gekommen, dass man über diese Themen geredet hat. Auch die Vergewaltigungen durch die Rote Armee. Ich glaube, man kann ganz allgemein sagen, ist natürlich, dass man erst ab den 80er Jahren, wollen wir mal sagen, auch die Frauen hat reden lassen, beziehungsweise wenn die Frauen reden wollten, hat man zugehört. Das hängt natürlich zusammen, auch in der Geschichtswissenschaft damit, dass Geschlechterfragen dann eine neue Aktualität bekamen, dass diese Frauen aber auch, die ja auch in 80er, 90er Jahren schon einem fortgeschrittenen Alter waren, dann auch in der Lage waren, vielleicht auch am in den letzten Lebensjahren über diese Geschichten reden wollten. Da kommen viele Dinge zusammen, dass man dann sowohl in den Medien, aber auch in Büchern, im Radio und woanders über diese Dinge geredet hat. Eine zweite Sache ist sicherlich auch, dass mit dem Ende des Kalten Krieges hier auch eine neue Situation entstand, über die man dann über diese Themen reden konnte. Natürlich auch in Frankreich hat auch natürlich der Kalte Krieg eine Rolle gespielt, dass man über gewisse Themen weniger gesprochen hat. Das gilt zum Beispiel aber auch über die französischen Opfer der angloamerikanischen Bombardements, wenn man an die Städte Le Havre, Rouen, Caen, der Normandie denkt, die ja bombardiert worden sind, um also auch diese Landung vorzubereiten, wo es Tausende von Opfern gegeben hat, wo eine Stadt wie Le Havre völlig dem Erdboden gleich gemacht worden ist. Da sind auch die 80er, 90er Jahre dann ein Moment, wo man dann diese Themen aufgreift, sowohl in der Historiographie, in der Geschichtswissenschaft, aber auch in den Medien.
Ja, das heißt also, es gab schon eine Zurückhaltung, das Bild der Befreier ein bisschen zu beschmutzen vielleicht.
Ja, weil man natürlich gemeinsam, Franzosen, Briten, Amerikaner, in diese Nachkriegszeit ging, also Westalliierte und dann ab 47 in den Kalten Krieg. Und man muss sich nochmal vorstellen, dass natürlich gerade auch Bilder eine ungeheure Deutungskraft hatten. Natürlich haben die Amerikaner hier in Frankreich die Fotos von den GIs mit den jubelnden jungen Frauen natürlich auch ganz bewusst in den Mittelpunkt gestellt. Dieses Bild dominierte, dieses Bild der Befreiung. Und dagegen anzureden, war auch nicht einfach in den Jahren danach. Was aber natürlich auch noch eine andere Sache ist, und das betrifft dann eher die amerikanische Armee, auch in die Frage, wie Amerikaner mit diesem Thema umgingen. Da ist natürlich auch eine Sache, dass Erfahrungen, Erinnerungen aus dem Ersten Weltkrieg eine Rolle spielten. Viele amerikanische Soldaten hatten den Eindruck, Frankreich ist das Land des Weins, des Gesangs, der Frauen und der Liebe. Und auch die amerikanische Armee hat im Krieg, am Ende des Krieges, den Soldaten weismachen wollen, dass die Französinnen verrückt nach den Yankees sind, so wie man es damals lesen konnte. Das war in gewisser Weise auch eine Art von Belohnung. Ihr kommt nach Frankreich, ihr befreit Frankreich und da warten auch junge Frauen auf euch. Und man weiß natürlich nicht, wie viele französische Frauen vergewaltigt worden sind. Da sind die Zahlen schwierig zu ermitteln, weil natürlich sehr viele sich auch gar nicht gemeldet haben. Interessant dabei ist natürlich auch, und das zeigt auch nochmal wieder den Rassismus innerhalb der amerikanischen Armee, dass die ganz große Mehrheit der amerikanischen Soldaten, die angeklagt und dann auch verurteilt und auch gehängt worden sind, waren schwarze Soldaten.
Ja, da, das heißt, da gibt es doch Grund, nochmal nachzufassen eigentlich auch wissenschaftlich, oder?
Natürlich, das ist eine Sache, aber auch darüber hat man schon geforscht. Aber ich denke, auch wichtig ist noch diese Forschung gerade auch in den Regionen Frankreichs, in den Dörfern, in den Städten, als eine lokale Geschichte noch weiter aufzuarbeiten. Da wird man sicherlich noch viele Hinweise finden, wie das vor Ort ablief. Natürlich spielte Alkohol eine wichtige Rolle und natürlich auch, dass man dann Waffen bei sich führte, mit denen man dann sozusagen diese Gewalt auch gegenüber Frauen ausgeübt hat. Also hier kamen mehrere Dinge nochmal zusammen.
Herr Pfeil, wie wird denn jetzt die Debatte in Frankreich geführt, beziehungsweise regt das überhaupt jetzt jemanden auf vor diesen Feierlichkeiten?
Also ich denke, man nimmt das wahr als ein Thema, das noch relativ neu ist im Kontext dieser Geschichte der Landung. Es regt sicherlich, also in dem Sinne, dass ein Tabu hier gelüftet wird, so denke ich, versucht die Presse das teilweise darzustellen. Ich denke, dass die Historiker damit ruhiger umgehen. Ich habe auch vorhin noch mal mit einem Bürgermeister in der Bretagne telefoniert und ihn gefragt, ist das Thema bei euch momentan virulent? Und er sagte, ja, wir haben hier in der Presse vor Ort auch Artikel über dieses Thema, aber das wird ruhig diskutiert und es ist keine Sache, die jetzt hier sozusagen zu neuen Skandalen führt.
Der Historiker Ulrich Pfeil über den D-Day, der sich am 6. Juni zum 80. Mal jährt und die Vergewaltigungsvorwürfe gegen GIs. Vielen Dank, Herr Pfeil.
Vielen Dank Ihnen.
Keine zwei Wochen, nachdem im Haus der Berliner Festspiele der letzte Vorhang beim Theatertreffen gefallen ist, hebt er sich schon wieder und zwar auch mehrfach, diesmal zum Theatertreffen der Jugend. Dieselbe große Bühne, dieselbe Anzahl von 10 Produktionen, statt Sekt Fassbrause, aber die gleiche prickelnde Spannung im Publikum und, wie Fazitautor Gerd Brendel beobachten konnte, ganz ähnliche Fragen.
Sie Vorhang auf zur Eröffnungspremiere Epic Fail. Das Jugendensemble vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg erzählt episches Scheitern mit der alten Geschichte von Cassandra.
Ihr wurde nicht geglaubt. Komplizierte Story. Lange Geschichte.
Eine Geschichte, die im Hier und Jetzt beginnt. Die Darstellerinnen irren ratlos umher. Theaterdonner grollt. Wo schlägt die nächste Katastrophe ein? Und im Handumdrehen wird die tragische Heldin aus Troja zur Gefährtin der Teenager von heute mit ihrem Wunsch, gehört zu werden. Ich sehe, was du nicht siehst, wendet eine Darstellerin sich zum Publikum. Eine Welt, in der vieles auf eine Katastrophe zuläuft. Die Skepsis der abgeklärten Erwachsenen und die eigene Unsicherheit.
Ich will nicht schweigen, aber ich will nicht schreien. Ich warte immer auf den richtigen Moment, auf die richtige Lücke.
Hier auf der Bühne ist der richtige Moment.
Jugendliche haben sehr ein großes Verständnis, die Welt noch mal genauer zu verstehen,
sagt Zakir Bukhari, eine von 9 Jurymitgliedern.
Also mehr die Meinung zu sagen, mehr zu sagen, das wollen wir und das wollen wir nicht. Also wirklich noch mal mehr so gesellschaftliche Normen irgendwie anzweifeln und Dinge quasi wieder so rücken, wie sie es für richtig halten.
Über 100 Bewerbungen haben sie und ihre Kolleginnen gesichtet. Von Schultheater bis Theater, Jugendclub, Inszenierungen und freien Gruppen. Dabei schauten sie nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf den Prozess. Der stand eindeutig bei der Produktion nieder mit. Vom Jugendensemble, vom Theaterimpulse-Verein aus Bielefeld im Mittelpunkt.
Nieder mit Rassismus! Nieder mit Gewalt! Nieder mit
die AfD!
Nieder mit Ignoranz! Nieder mit Flucht! Nieder mit Wasser, für das ich bezahlen muss!
Skandieren die Darstellerinnen, deren Namen sich lesen wie die utopische Weltgemeinschaft, die sie fordern und die sie sich auf der Bühne erträumen. In diesem Stück ist das Senden von Botschaften wichtiger als das Theaterspielen selbst, heißt es im Kommentar der Jury. Theaterspielen, mitreißend, verwirrend, verzaubernd wie ein Elfenwald von Oberon und Titania und saukomisch wie eine dilettantische Handwerker-Schauspielertruppe, das ist Sommernachtraum. Frei nach Shakespeare und musiziert, gespielt, getanzt, gesungen von der Theater AG der Georg-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen.
Hey, wir sind Mittelschicht! Und hey, wir haben die Wahl für alles Mögliche, für möglichst alles!
Wie bestes, posttraumatisches Theater bringt der Anfangschor die Lebenssituation privilegierter deutscher Mittelstandsteenager auf den Punkt.
Das macht Druck, Stress.
Den Erwartungsdruck von Eltern, Schule, der ganzen Erwachsenengesellschaft. Aber dann bricht die Theatergruppe auf in den Wald, wo Oberon und Titania herrschen und Puck für die Verwirrung von Gefühlen sorgt. Wobei hier Shakespeares Rollen noch mal gründlich durcheinander geworfen werden. Oberon ist klar weiblich und Titania trägt Bart. Als die, oder besser der, sich dank der Wunderblume in den ebenfalls verzauberten Handwerker Zettel und seine angehexten Eselsohren verliebt, und dass beide spielen, aufrichtig, wirklich liebevoll, johlt das jugendliche Publikum.
Ich versuche eigentlich nur,
ja,
die Klasse im Wald rauszufinden.
Ja.
Aber nein, du darfst nicht gehen. Du musst hier bleiben.
Wenn jugendliche Theater spielen, ist es, als würde man ihnen direkt ins Herz schauen. Aber sie und nur sie sind es, die diesen Blick selbstbewusst auf der Bühne gewähren. Ich sehe, was du nicht siehst. Der ergraute Autor dieser Zeilen im Publikum sieht etwas, was er lange nicht mehr gesehen hat. Das Suchen, das Scheitern, aber vor allem die Träume und die Freude. Und das ist so schön, dass man am liebsten heulen möchte.
Eindrücke von Gerd Brendel vom Theatertreffen der Jugend, das noch bis zum 8. Juni im Haus der Berliner Festspiele stattfindet. Und wie immer zum Schluss von Fazit, der Blick in die Feuilletons von morgen, Mittwoch, den 5. Juni, von Gregor Sander.
Danke, dass Sie diesen Beruf gewählt haben, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, und Hannes Hintermeier bedankt sich mit dieser Überschrift bei sich selbst und allen Journalistenkolleginnen und Kollegen. Was vielleicht ein bisschen eitel wirkt, wird dadurch relativiert, dass er in seinem Artikel von der Feier zum 75. Geburtstag der Deutschen Journalistenschule in München berichtet, auf der der bayerische Ministerpräsident Markus Söder laut Christian Mayer von der Süddeutschen Zeitung auch noch sagte: Toller Beruf, der aber meiner Meinung nach oft zu schlecht bezahlt wird. Kurt Sagatz vom Berliner Tagesspiegel erklärt seinen Lesern trotzdem: Die Deutsche Journalistenschule in München ist die älteste Einrichtung dieser Art in der Bundesrepublik, und die Liste der 2600 Medienschaffenden, die dort bislang ausgebildet wurden, liest sich wie ein Who's Who der Branche. Dieses Bild nutzt auch Kollege Hintermeier von der FAZ fast wortgleich. Die Liste der Absolventen ist ein Who's Who des deutschen Journalismus. Bezeichnend ist dann allerdings, dass keine der Zeitungen mal ein paar Absolventennamen dieses Who's Who aufzählt, und so bleibt die Party irgendwie etwas für Eingeweihte. Der zweite Festredner, Bundeskanzler Olaf Scholz, mahnt dann auch noch an: Nach wie vor gäbe es zu wenig ostdeutsche Stimmen und zu wenige mit Migrationsgeschichte. Bei aller Feierei werden die Festredner natürlich auch journalistisch sauber kritisiert. Über den Kanzlersatz: Viel zu oft werde doch bloß über die Egos und die Qualität der Performance von Politikern berichtet. Das sei für ihn dann bloße Theaterkritik, urteilt Hintermeier in der FAZ. Eine Einschätzung, die ihm die Theaterkritiker um die Ohren hauen dürften. Natürlich gibt es auch noch andere Themen in den Feuilletons. Hans Hütt hat sich in der SZ für die am Sonntag stattfindende Europawahl das Programm der Grünen durchgelesen und überschreibt seine Sprachkritik mit einem Stoßseufzer: O Herrin im Himmel. Inklusive Gendersternchen im Wort Herrin. Bevor der SZ-Autor konkret wird, stellt er schon einmal fest: Das EU-Wahlprogramm der Grünen ist wohl im Wahn entstanden. 114 Seiten, Sprache expertokratisch, eine Art Esperanto für Europa. Plus natürlich, wir sind bei den Grünen, Gefühl. Was er dann unter anderem mit dem folgenden Beispiel belegt: Wo noch vor wenigen Jahrzehnten EuropäerInnen gegeneinander auf dem Schlachtfeld kämpften, überwiegen nun Zutrauen und Zusammenhalt. Das ist eindeutig zu viel für Hans Hütt, und so poltert er los: Freundinnen, jetzt mal hergehört. Weder gab es Frauen in den Schützengräben des Zweiten Weltkriegs, wohl im Spanischen Bürgerkrieg, noch möchte bitte die Wählerschaft mit Hundewelpen verwechselt werden, denn womöglich ist sie euch zugeneigt, aber gleich zutraulich? Eine Sprachkritik ganz anderer Art übt Matthias Heine in der Tageszeitung Die Welt. Die Anrede Sie scheint auszusterben. Während immer neue Pronomen erfunden werden, wird ein Stück Vielfalt dem allgemeinen Du geopfert. Wieder der Schönfärberei der Machtverhältnisse. Das ist natürlich ganz schön dick aufgetragen, dabei ist der Weltautor eigentlich einverstanden mit der Dauerduzerei. Beispielsweise im Coffeeshop oder im Fahrradladen. Aber am Arbeitsplatz hört für ihn der Spaß auf. Kapitalistische Unternehmen, Banken, aber auch öffentliche Institutionen duzen immer häufiger ungefragt diejenigen, über deren Wohl und Wehe sie entscheiden. Und wenn man vom Personalchef per Du auf die Straße gesetzt wird, dann verschleiert das für Heine die widerstrebenden Interessen und das Herr-Knecht-Verhältnis. Daher macht er die Weltleser auf Guerilla-Möglichkeiten für Sitzrebellen aufmerksam. Seit einiger Zeit wird man zunehmend in Formularen oder in den sozialen Medien nach dem bevorzugten Pronomen gefragt. Vielleicht sollte man das für eine Ansage an alle Duzer nutzen. Für Sie immer noch Sie.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander, und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.